Was ist heute für ein Fest? Ganz normaler Sonntag, Tag des Herrn. Wir freuen uns, dass Sie mit uns diesen Gottesdienst feiern. Es hat sich so ergeben, dass gerade der Posaunenchor von Hohenhaslach draußen in Giebel eine Freizeit gemacht hat. Ich war gestern bei denen und die machen heute den Besuch bei uns. Das ist schön. Und dann haben wir hier eine große festliche Ausstattung auch durch unseren Chor und durch viele Instrumentalisten, die uns nachher die Kantate musizieren von Dietrich Buxtehude. Alles, was ihr tut. Mit dem Wort möchte ich Sie auch grüßen. Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken. Das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Wir wollen jetzt miteinander singen, Morgenglanz der Ewigkeit, 450, die Verse 1 bis 3. Und wir stimmen gleich ohne Vorspiel mit den Posaunen ein, Morgenglanz 450. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir wollen heute Morgen eine Begegnung mit dir haben. Und du sollst zu uns reden können. Und du siehst jetzt, wie viel Spannungen und Nöte unser Leben prägen. Wie wir oft bedrängt sind und auch in ganz vielen schwierigen und unlösbaren, auch schlimmen Dingen. Du kannst uns heute Morgen frei machen. Wir wollen doch, dass unser ganzes Leben von dir geprägt ist, dass alles, was wir tun, auch mit all unseren alltäglichen Verrichtungen, ein Lobpreis wird für dich. Alles, was wir tun, wollen wir in deinem Namen tun. Und darum wollen wir zuerst bei dir ablegen, was nicht recht war. In den letzten Tagen, wo wir übel gehandelt haben, wo wir dein Gebot gebrochen haben, du weißt, wie das tief hineingeht bis ins Innerste unseres Herzens. Und wir danken dir, dass deine Vergebung uns jetzt frei machen kann und losmachen kann. Und hilf uns jetzt, dass du an diesem Morgen neu mit uns beginnen kannst, unser Leben segnest. Wir wollen dir in der Stille all die Nöte bringen, die uns oft im Stillen so bedrücken. Wir beten in der Stille. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens. Und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen.
Was dein Herz wünscht, dir.
Wir wollen das aufnehmen. Es ist mehr als ein klatschender Beifall, wenn durch die ganze kommende Woche bei uns das Echo sich durchzieht. Alles, was wir tun, zur Ehre Gottes und zu seinem Lob. Euch ganz herzlichen Dank, dass ihr es uns ins Herz gesungen habt. Und wir wollen, und das schließt sich nahtlos an, 385 singen. Lied 385. Jesus hat dieses Wort geprägt von der Nachfolge, dass er uns die Spur vorzeichnet in all den schwierigen täglichen Entscheidungen des Lebens. Mir nach, er geht voraus und er zeigt uns den Weg. 385, die Verse 1 bis 4. Wir setzen gleich wieder zu den Posaunen ein. Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 2, in den Bibeln, die bei Ihnen ausliegen, Seite 227 im Neuen Testament. Und es ist gut, wenn Sie es aufschlagen, weil wir noch die Verse im Zusammenhang ansehen. Jesus will uns ganz konkret im Dickicht unserer Schwierigkeiten im täglichen Leben eine Spur zeigen, die wir gehen können. Das ist heute der Wochenspruch. Und Sie kennen alle dieses Wort. Ich habe festgestellt, dass ich in all den vielen Jahren noch nie über dieses wichtige Wort gepredigt habe. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das ist so was Schönes, wenn andere unsere Lasten mittragen. Haben Sie das schon einmal erlebt? Sie mussten zur Operation und da ruft noch jemand an und sagt, ich denke morgen an dich und bete für dich. Sie sind in großen Schwierigkeiten oder vor einer Prüfung. Sie wissen, da sind treue Freunde, die tragen das mit mir. Ich habe das in meinem Leben oft beglückend erfahren. Ich habe viel zu danken für unsagbar viel Liebe in schwierigen Stunden, wie uns das aufrichtet und ermutigt. Ich weiß, es gibt auch Leute, die sagen, ich spreche nichts von meinen Schwierigkeiten. Sag niemand was, wenn ich ins Krankenhaus muss. Ich schaffe das alleine. Vielleicht ist ein falscher Stolz. Es ist was Wunderbares, wenn Gemeinschaft zusammensteht. Ganz besonders für uns als Christenleute. Wir tragen einander. Das gilt ja erst recht für die Nöte, die Gott uns auferlegt hat. Wir werden ja durch die reich beschenkt. Auch durch die Pflegebedürftigen. Auch durch ein behindertes Kind. Auch durch Berufsschwierigkeiten. Schulnöte und was es ist. Aber wenn Paulus dieses Wort schreibt, meint er noch viel mehr. Also das ist schon eingeschlossen. Ich finde das schon so schön, wenn Sie nachher beim Hinausgehen jemand an der Treppe helfen und wenn Sie sagen, ich habe da Leute in meiner Umgebung, für die setze ich mich ein. Aber Paulus schließt das alles ein und meint noch mehr. Er denkt nämlich an die allerschlimmste Last, die man tragen muss. Was ist die allerschlimmste Last? Krankheit, unheilbare Krankheit, Verlust eines lieben Menschen, Trauer, Todesfall, Einsamkeit, noch schlimmer. Was ist denn noch schlimmer? Wenn dein bester Freund versagt. Und an dir sich versündigt. Haben Sie das mal erlebt? In der Ehe kommt das ja vor. Das hätte ich nie gedacht, dass mein Mann zu dem fähig ist. Steht ja im Vers davor, und den müssen wir jetzt lesen. Und das ist immer gut, wenn man Wort im Zusammenhang liest. Wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, also der hat selber nicht gedacht, dass das möglich ist. Eine Verfehlung, der hat ein schlimmes Ding gedreht, eine ganz böse Sache. Und die sitzt ganz arg tief. Dann helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest, einer trage des anderen Last. Jetzt steht's hier schwarz auf weiß. Es sind ganz wenig Stellen der Bibel, wo es so klipp und klar dran steht, Christen sündigen auch. Ich darf hinzusetzen, kein Tag, wo nicht gestandene Christen viel schuldig bleiben und sie enttäuschen. Eine schlimme Sache. Wir wollen doch gar nicht mehr in die alten Sünden zurückfallen. Wir haben's doch leid und wir hassen doch die Sünde und das Böse. Was das ist, ob das Hochmut oder Geiz ist oder das scharfe Wort oder die Verurteilung oder Gebotsübertretungen. Jetzt möchte ich zuerst mal das wieder ein wenig ordnen und sagen, mein erster Punkt ist, wir müssen einander zurechthelfen. Wir müssen einander zurechthelfen. Gerade deshalb, weil Christen aneinander viel sündigen und viel Übertretungen und Verfehlungen haben, auch Christen. Sagen wir gern, das hätte ich nie gedacht, das will ein Christ sein und dann sowas, das gibt's doch gar nicht. Paulus schreibt das ja an die Gemeinden in Galatien, wenn Sie ein bisschen den Galaterbrief kennen, jetzt müssen Sie ihn lesen. Das waren Leute, die waren überkorrekt und übereifrig. Das gibt's ja bei Christen gern. Schön, wenn man mit einer Pünktlichkeit ohnegleichen die Gebote Gottes ganz tupfengenau erfüllen will. Sagt, ich möchte es ganz, ganz recht machen. Gerade dieser Gemeinde, die so gesetzlich war, sagt Paulus, am Ende dieses Briefes, das da kann er's wagen, das gibt's bei euch fortwährend, dass ihr von Verfehlungen ereilt werdet, die, die kommen einfach, die rutschen dazwischen. Jetzt ist so wichtig, dass wir nicht mehr länger heucheln und dass wir uns nicht länger anlügen und dass wir nicht so tun, als ob wir besser wären als die anderen. Warum es dem Paulus so wichtig war, das ist doch, jetzt rede ich mal von was ganz Intimem und Privatem. Wissen Sie, dass keiner von uns davor gefeit ist, dass er sich nicht hämisch freut, wenn er die Fehler beim anderen beobachtet. Keiner ist davor gefeit. Es kann bei uns sogar eine richtige Schadenfreude geben. Guck, der ist auch nicht besser als ich. Wir wissen ja, dass wir nicht vollkommen sind. Aber jetzt können wir uns wenigstens trösten, der andere ist auch nicht besser als ich, wie wenn das ein Trost wäre. Und das ist eine ganz dumme Sache, die da in unserem Herzen drin ist. Und da baut sich so viel bei uns auf, und weil wir über die Sachen gar nie offen reden. Es müsste eigentlich so sein, dass alle Leute, die zum ersten Mal hier reinkommen, sagen, die sprechen schonungslos offen von ihren Verfehlungen. Und die tun gar nie, wie wenn sie von anderen reden, sondern die kämpfen mit sich selber. Und die geben das ganz freimütig zu, wie viel Schuld sie im Leben tragen. In wie viel Ehen und in wie viel Familien oder in Freundschaftsbeziehungen ist das über die Jahre deshalb so kalt geworden, so routinemäßig, weil man ja nichts mehr sagen will. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, wo eine Frau mal ganz leidenschaftlich mir gesagt hat, das werde ich nie vergeben können, das sitzt viel zu tief. Und dann lebt man noch miteinander, aber man kann nicht vergeben. Weiß nicht, was jetzt bei Ihnen, bei dem ganzen Thema aufwacht. Wir können jetzt keinen Austausch haben. Wäre schön, wenn wir so eine kleine Runde mal jetzt erzählen können. Bei mir sind es ganz bittere Erlebnisse. Wurden Sie betrogen, angelogen von einem Menschen, dem Sie es am allerwenigsten zugetraut hätten? Wurden Sie hintergangen? Sind Ihnen Informationen in die Hände gefallen? Wo Sie sagen, kann ich mit niemandem drüber reden, das hätte ich nie gedacht, dass mein bester Freund sowas über mich sagt. Verfehlungen, schlimme Verfehlungen, verlogene, hinterhältige, klatschsüchtige, gemeine Vergehen gegen mich, gegen Sie, und das sind Wunden, die sitzen ganz tief. Und jetzt soll man einfach diese Last, von der redet nämlich Paulus, diese Last der Versündigung und der Verfehlung meines besten Freundes, meines Mannes, einfach tragen, in Liebe und Barmherzigkeit? Das kann ich nicht. Ich kann es nicht. Und wenn Sie ehrlich sind, müssen Sie sagen, keiner kann das. Keiner kann das. Das ist viel zu schwer. Jetzt verstehen Sie, warum der Paulus in dem Galaterbrief immer gesagt hat, wenn man nur die Gesetzesforderung sieht, das musst du eben, das tötet dich, das macht dich fertig, da bist du am Ende, das schaffst du doch nie mit deinem ganzen Wesen. Das treibt dich vielleicht noch in die Heuchelei, in die Lüge, da kannst du so tun, als ob du das schaffen würdest, stimmt doch gar nicht. Und du wirst vielleicht blind für deine eigenen Verfehlungen, es kann gar keiner. Es gibt ja so Leute, die haben das in überwältigender Weise fertiggebracht, für uns zur Beschämung. Aber auch Sie haben sicher nicht lange durchgehalten. Mich hat immer ein Beispiel geprägt, ich habe es Ihnen heute sogar mitgebracht. Übermorgen ist es 75 Jahre, sogar ein Jubiläum. Ich habe hier eine alte Zeitung da aus dem Jahr 1922. Da wurde der Reichsaußenminister Walter Rathenau vor seiner Berliner Villa erschossen. Walter Rathenau war Präsident der AEG, das war damals noch ein bisschen mehr als heute Daimler-Benz. Er war in 84 Aufsichtsräten der Industrie gesessen, war ein musischer Mensch, hat jeden Tag mit seiner Mutter, ich glaube er war Junggeselle, halbe Stunde am Klavier Beethoven und Händel gespielt. Und wurde deutscher Reichsaußenminister, hat in wenigen Monaten das fertiggebracht, was nach dem Ersten Weltkrieg keiner dachte. Sogar die erste Annäherung mit dem kommunistischen Russland damals, im Rapallo-Vertrag, Vertrag von Cannes, Und dann starb dieser Mann an der hoffnungsvollen Stelle unserer deutschen Geschichte. Man möchte fragen, wie wäre die deutsche Geschichte weitergegangen, wenn Walter Rathenau nicht erschossen worden wäre. Und da steht die Mutter da am Sarg ihres ermordeten Sohnes und schrieb einen Brief. Da hat sie jemand gekonnt in einer Weise, wie es mich erdrückt. Sie schrieb einen Brief an die Mutter des Mörders. In namenlosem Schmerz, ich zitiere aus der Zeitung, im namenlosen Schmerz reiche ich Ihnen, Sie ärmste aller Frauen, die Hand. Sagen Sie Ihrem Sohn, dass ich ihm im Namen und Geist des Ermordeten verzeihe, wie Gott ihm verzeihen möge, wenn er vor der irdischen Gerechtigkeit ein volles, offenes Bekenntnis ablegt und vor der göttlichen Gerechtigkeit bereut. Mögen diese Worte Ihrer Seele Frieden geben. Nein, die Mörder haben sie selber erschossen. Wir wollten das nicht. Aber ich erdrückt das. Wie kann man denn das? Wie können wir einander helfen, wenn solche Dinge geschehen? Das ist ja bei uns oft nicht ein Mord. Aber dieses Erdrückende, was einen anderen nimmer schnaufen lässt. Jetzt sind wir beim zweiten Punkt. Wer gibt uns denn diesen Befehl? Einer trage des anderen Last. Wer gibt uns denn diesen Befehl? Das sagt der Paulus, der es den Galatern immer wieder gesagt hat, das Gesetz tötet. Das Gesetz erreicht gar nichts, wirbelt nur Staub auf. Es bringt es nicht fertig. Das ist ja für uns ganz wichtig, weil wir immer wieder meinen, mit rigorosen, harten Mahnungen könnte man das Böse in der Welt besiegen. Gucken Sie mal unsere Zeitungen an, unsere Publikationen, unsere Fernsehsendungen. Überall ist die Empörung über das Böse groß, wie wenn das irgendwie die Welt verändern würde. Hat doch gar keinen Wert. Wer sagt denn uns so ein Gebot? Das ist doch ein Gebot Jesu. Ein Gesetz Jesu. Das ist doch der Jesus, der sich selbst mit seinem ganzen Leben als der Lastträger, der Kuli, der sich unter die schwerste Last dieser Welt beugt, gesprochen. Jetzt ist ja immer wieder so schlimm in unseren Gottesdiensten, dass das bei uns eben doch zur Plattenangewohnheit wird. Ja, das muss man reden vom Kreuz, da wissen wir genug. Erleben Sie das heute Morgen ganz neu. Wie Jesus, der Heiland und Sohn Gottes, Ihre fiesen und gemeinen Verfehlungen heute Morgen austilgen will. Mit welcher Güte und Liebe er in der immer alten Schuld Ihres Lebens alles durchstreicht. Wie er Sie überschüttet mit Güte. Blickt doch auf diesen Jesus, wie sagt Paulus, ich habe ihn doch euch vor Augen gemalt. Wie er am Kreuz hängt, wie er blutet, er hat doch für euch das alles vollbracht. Du kannst doch diesen ganzen schrecklichen Zusammenhang deiner Verfehlungen nicht sühnen und nicht abarbeiten. Guck doch auf Jesus und sieh, er hat's vollbracht. Aber jetzt darfst du auch den anderen die beglückende Botschaft weiterbringen. Man kann es bloß bei Jesus deponieren. Wir sind doch bloß Seelsorger. Ist das so, dass sich bei uns straffällige, gescheiterte, schuldig gewordene wohlfühlen? Weil sie spüren, bei denen lebt Jesu Barmherzigkeit. Die haben das selber erfahren. Und da weiß man vom ersten Satz an, der ist kein Stückchen besser als ich. Der ist durch die gleiche Not gegangen, aber frei geworden. Und das ist so wichtig, dass unser hartes Herz jetzt erweicht wird. Kann nur im Anblick Jesu erweicht werden, dass wir die Lasten, diese schweren Lasten der Verfehlungen anderer von Herzen gerne mittragen, in der Liebe, in der Güte, barmherzig sein. Können Sie das jetzt zusammenkriegen, diese zwei entgegengesetzten Pole? Ich will es mal nochmal im Bild klar machen. Ich wandere gern im Gebirge. Und da hat es diese riesigen Abgründe, diese steilen Felswände, da komme ich nicht hoch. Das weiß ich schon, wenn ich unten stehe, kann mir einer pickeln und Nägel geben und Seile. Ich komme nicht hoch, es hat gar keinen Wert, das schaffe ich nicht. Doch komme ich hoch. In 8 Minuten oder in 6 Minuten, da gibt es Bergbahnen, Lift. Ja, ganz einfach, sitzt man in den Sessel drin, nicht mal einen Tropfen Schweiß kostet das. Und da guckt man runter und dann sieht man, wie die da unten rackern in den ersten Metern. Die kommen ja auch nicht hoch. So einfach ist das, das Ergreifen. Das einfach Ergreifen, die Vergebung, die Gnade, das Angenommensein bei Gott, dass das Alte, die Verfehlungen ausgelöst ist. Ich darf Ihnen sagen, kein einziger hat es in der ganzen Weltgeschichte je durch eigene Anstrengungen geleistet. Sitzt doch in den Lift der Liebe und Barmherzigkeit Jesu. Lass dich emportragen. Erfahr das zuerst einmal an dir selber, was das ist, dass die Last getragen und vergeben ist. Aber jetzt noch ein letztes, will ich noch anfügen. Also wir müssen einander zurechthelfen, das war das eine, und dann blicke auf Jesus. Und das ist das Letzte. Und doch ist es eine verpflichtende Lebensordnung. Da haben ja wir Christen am Ende des 20. Jahrhunderts ganz besondere Schwierigkeiten. Ich hätte es nie geahnt, was durch die Studentenrevolution von 68 in der Gemeinde Jesu passiert ist. Fast alle Gebote sind, wenn nicht außer Kraft gesetzt, so eingeengt oder eingeebnet oder in die Beliebigkeit eines jeden gesetzt. Heute fast üblich, aber man darf doch nicht mehr nach den Ordnungen der Bibel fragen, ist denn das verpflichtend im Zusammenleben, und die Gebote Gottes, die darf man doch auch freimütig interpretieren. Jesus will das Gesetz erfüllen, auch mit der Bergpredigt. Und zwar 100-mal stärker, als es der eifrigste Gesetzesgehorsam im alten Bund Israels tun konnte. Paulus selber sagt, das Gesetz ist heilig, recht und gut. Nicht ein Stückchen darf in ihrem Leben anders sein, als das Gesetz befiehlt. Aber das Wunderbare ist, dass Jesus sagt, dass er das Gesetz erfüllt. Es kommt ja niemand zum Vater als durch ihn. Und auch die Gesetze, auch all die Gebote, ob das um Vater und Mutter ehren oder um die Wahrheitsfrage geht, durch Jesus werden sie erfüllt. Und Jesus will die Spur geben unserem Leben. Darum ist es wichtig, dass wir auch in der Gemeinde einander sehr deutlich ermahnen. Wir wollen nicht einfach alles zuschmieren und vergleichen, sondern sagen, es geht um das Gesetz Christi. Auch Jesus hat uns dabei behaftet, und wir können viele Ordnungen sehen, am deutlichsten in der Bergpredigt, wie klar die Kommandos sind, sodass jeder von uns überführt ist. Aber Jesus will es erfüllen. Es geht auch darum, dass die neue Humanität in unserem Leben gelebt wird. Aber die kann nur Jesus schaffen, das neue Herz geben. Und das ist so schön von Paulus ausgedrückt. Ihr seid doch geistlich. Der Heilige Geist schafft das. Das ist die tollste Wirkung des Heiligen Geistes. Das größte Wunder, dass er aus Sündern gerechte Leute tut, dass die Frucht des Geistes Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut aus unserem verkorksten Leben heraustreibt. Lasst doch den Geist Gottes in euch wirken. Du bist doch geistlich. Du bist doch geistlich. Es gibt im Rabbinentum eine alte Anschauung. Es gab 2000 Jahre ohne Tora, ohne Gesetz. Dann gab es 2000 Jahre die Tora, und dann kommt der Messias. Und der erfüllt die Tora und legt sie ganz neu aus, das Gesetz Christi. Und im Jakobusbrief wird eine wunderbare Formulierung gebraucht. Die finde ich in aller schönsten Formulierungen des Neuen Testaments. Das königliche Gesetz der Freiheit, das ist für uns bindend, verpflichtend. Christen leben nicht gesetzlos. Sie leben im königlichen Gesetz der Freiheit. Nicht das Gesetz, das uns tötet und erdrückt. So, weil wir Jesus lieben, tun wir so viel. Und da wird das erfüllt, was er spricht. Oder Paulus sagt immer, ich bin im Gesetz Christi drin. Ich bin nicht gesetzlos. Ich bin im Gesetz Christi, das alles erfüllt. Jetzt ist so wichtig, ob wir das umsetzen. Mir nach spricht Christus, unser Held. Ich bin überzeugt, das dauert bei Ihnen gar nicht lang. Da fängt schon an, dass Sie es umsetzen müssen, dass Sie Lastträger sein müssen. Da wird nicht gesagt, eine allgemeine Güte und Barmherzigkeit. Da werden die Prinzipien auch der Ordnungen Gottes sehr wohl bewahrt. Da müssen wir manchmal vielleicht auch sagen, so geht's nicht. Und das ist nicht recht, was du tust. Aber wo ein Mensch bekennt, bereut und sich lossagen will von einer unendlichen Barmherzigkeit sein, das ist das Geheimnis der Gemeinde, wo sie den Heiligen Geist leben darf. Werner Bergengrün hat eine schöne Novelle geschrieben mit dem Titel Das Netz. Und da war eine Fischersfrau, ihr Mann war lange Zeit verreist, aber sie fiel in Ehebruch. Und die Strafe war deutlich, sie muss vom Felsen gestürzt werden. Und die Frau bittet, jetzt warte doch bitte, bis mein Mann kommt. Nein, das Gesetz muss vollstreckt werden. Und niemand weiß, dass in der Nacht, so schreibt Werner Bergengrün, bevor die Frau da hinuntergestürzt wird, der Mann zurückkommt. Was tut er? Bis zum Morgengrauen spannt er alle Fischernetze, die er finden kann, unterm Felsen auf, damit seine schuldig gewordene Frau darin hineinstürzt und gerettet wird. Die Erzählung von Werner Bergengrün stimmt ja nicht, weil es bei uns meist die Frauen sind, die die Netze spannen für die Männer. Aber es ist was Wunderbares, wenn Jesus sagt, gehe hin und tue desgleichen. Nimm von meinem Geist, der Jesus so erfüllt hat. Alles, was ihr tut, hat der Chor gesungen, mit Worten oder mit Werken. Das tut im Namen und im Geist Jesu. Amen. Und nun singen wir ein Lied von Philipp Friedrich Hiller von der Gemeinschaft. Und das im vierten Vers sogar ausdrücklich auf unseren Vers Bezug genommen, aber wir wollen alle Verse singen. 253. Ich glaube, dass die Heiligen im Geist, im Heiligen Geist Gemeinschaft haben. Das ist der Geist, der uns zum Tragen, zum Barmherzigsein und zum Überwinden der notvollen Verfehlungen hilft. 253, wir singen alle fünf Verse. Wir wollen beten. Du barmherziger Heiland, du musst es uns ganz genau wieder zeigen, wie viel Lasten du heute schon wieder an uns trägst. Üble und fiese Verfehlungen, schlimme Wortbrüche und viel Ungehorsam und Unreinheit. Und jetzt muss deine Vergebung doch bei uns einen Widerhall wecken, einen Widerhall der Liebe und Barmherzigkeit. Wenn wir auf solche treffen, die noch gefangen sind, Herr, gib uns doch immer wieder den klaren Blick, den du von uns hast, dass wir uns richtig sehen können in deinem Licht. Und dann danken wir dir, dass dein Wort uns immer wieder aus einer falschen Sicherheit herausholt. Wir danken dir für das Wunder dieses herrlichen Lifts, dass du uns gerecht machst durch dein Blut, ohne irgendwelche Eigenleistung, und dass wir das einfach im Glauben annehmen dürfen. Aber jetzt bitten wir dich wieder für unsere oft so schwierigen Familienverhältnisse, unsere spannungsvollen Formen des Zusammenlebens mit anderen Menschen. Wir danken dir auch für alle Liebe, die wir erfahren, für alle Güte, wo Menschen sich freundlich um uns annehmen. Wir wollen jetzt ganz besonders auch an die denken, die schwer leiden, dass wir nicht nur von ihnen reden, sondern dass wir sie aufsuchen und aufrichten, die Kranken und die Alten, die Behinderten, die Lasten tragen, die Entmutigten und die Schwermütigen. Aber richte du sie auch heute Morgen auf, weil du der Lastträger bist, der allergrößte Lastträger. Und das tut so wohl, wenn man weiß, du trägst auch das Schwere mit, das du uns auferlegst. Und die Last kann nicht so schwer werden, dass sie uns erdrückt. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch mal einen Moment Platz. Ihr kommt gerade geschwind vor. Familie Rühl kommt hier her auf die Kanzel. Und zwar darf ich noch erinnern, am Mittwoch haben wir einen Halbtagsausflug nach Ulm. Da kann man noch mit im Anschluss gleich an die Frau Waldmann wenden. Die Frau Waldmann bleibt noch hier in der Kirche und freut uns, wenn noch jemand mitgehen kann. Hier könnt ihr gerade durchgehen. Da ist ein Durchgang geschaffen auf der Seite des Kriegers. Dann liegt der neue Notizenzettel auf Ihren Plätzen, wenn Sie das mitnehmen. Es fehlen die Termine, die jetzt ganz nahe liegen. Die waren im Alten drin. Ich denke vor allem an den Sommerabend am 1. Juli. Das können Sie sich noch merken. Und dann das alte Zettel. Und da ist wichtig, auch wegen der Beiträge, man kann sich auch am kalten Buffet beteiligen. Ich will das jetzt nicht mehr alles aufzählen. Wichtig nur, dass das nicht untergeht. Und jetzt freuen wir uns. Kommt noch mal geschwind hier. Ich sage noch ein Wort. Die haben jetzt, ich weiß nicht, wie viele Monate so treu in unserer Gemeinde gelebt und warteten auf das Visum nach Indonesien. Ist ja tragisch. Er geht als Dozent für Umwelttechnik an die Christliche Universität nach Jakarta, Michael und Monika Rühl aus Köln. Und jetzt hat es geklappt. Viele haben dafür gebetet. Nach den Parlamentswahlen gab es einen Rucker und am 30. Juni, Montag, fliegt er 15,5 Stunden bis Jakarta. Jetzt sagt er noch ein Wort und das ist für uns wichtig.
Ja. Erstmal freuen wir uns, dass wir in dieser Zeit hier sein durften. Und wie gesagt, wir gehen nach Indonesien, Jakarta, an die Universitas Christen Indonesia. Es klappt jetzt, wir fliegen am 30. Juni und wir freuen uns einfach darauf und sind gespannt. Wir hoffen, dass wir zu Studenten dort Kontakt bekommen, zu Arbeitskollegen, aber auch einfach um uns herum die Menschen, dass wir da ein offenes Haus haben. Ja.
Und das, ja?
Natürlich, Monika, komm. Am allerschönsten.
Ich möchte mich einfach für uns auch nochmal ganz herzlich bedanken. Wir sind jetzt seit Januar hier, auch in dieser Gemeinde, und sind sehr herzlich aufgenommen worden. Und es ist wirklich viel für uns gebetet worden, und das wissen wir. Und da möchten wir einfach danken, weil wir wissen, dass wir das ohne einfach nicht machen können. Ein Anliegen für uns persönlich ist jetzt noch, wir wissen jetzt gar nicht richtig, was uns erwartet, auch wohnungsmäßig, dass Gott es einfach richtig vorbereitet. Darauf wollen wir vertrauen und möchten Sie einfach bitten, da mit weiterzubeten. Vielen Dank.
Es ist schon eine Sache, dass junge Leute und eine Familie nicht fragt, was ist da, sondern geht einfach hinaus. Es ist das volkreichste Muslimland der Welt. Viele Studenten sind Moslems, die Sie in Ihr Haus einladen werden. Mehr will ich hier gar nicht sagen. Sie wissen, wie gefährlich das heute ist. Wollen, dass ihr Zeugen Jesu seid, und wir beten für euch, dass diese Zeit für euch persönlich Frucht bringt, eine ganz schöne Zeit wird, aber dass Frucht in der Ewigkeit gefunden werde. Jetzt ist so, beim Verabschieden ist immer so schwierig. Ich kann ja Sie nicht alle verabschieden. Deshalb lasse ich das jetzt mal. Es verwirrt auch immer meinen älter werdenden Kopf. Und deshalb sage ich immer, am schönsten ist, wenn Sie miteinander reden beim Hinausgehen und Sie einander die Hand geben. Das ist am allerschönsten. Und Sie einander Lasten tragen. Wir wollen um den Segen bitten und dann spielen die Posaunen noch. Wer will, kann dann auch zuhören. Freuen wir uns. Wir hatten eigentlich geplant, dass das im Freien geht, aber es regnet zu arg. Dann hören wir das im Anschluss. Wir bitten um den Segen. Das Opfer ist heute für die Aussendung von Familie Rühl und für ihren Dienst bestimmt. Sie kriegen nur ein Taschengeld. Aber dass dieser Dienst draußen in Indonesien, Jakarta, heute geschehen kann. In einem Muslimland eine christliche Universität. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.